Der Aufruf ist mir nochmal so richtig heute Morgen unter die Haut gegangen. Vielleicht ist es euch ähnlich gegangen. Ich habe das schon einige Male gelesen, aber jetzt, mir ist er noch nie vorgelesen worden. Von unserem Verkündiger jetzt heute Morgen, dem Max. Genau, der hat ja hier groß auf Adrü, glaube ich, das vor sich gehabt. Und du hättest auch noch herolden können. Eine Verlesung an uns. Also, ich habe gefunden, das ist so beeindruckend. Und was ich heute Morgen gern machen will, ist euch aufrütteln. Und mein Thema lautet durchblicken und berührt werden. Und ich finde dazu einen ganz, ganz passenden, kurzen Bibelabschnitt im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 41 bis 44. Die Überschrift lautet immer so ein bisschen harmlos: Jesus weint über Jerusalem. Aber wir werden gleich noch merken, wie viel Dynamik und Dramatik in diesem Abschnitt drinsteckt. Als Jesus Christus nahe hinzukam, sah er die Stadt Jerusalem, Klammer auf, Bülach, Region Bülach, euses Land, und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkennen würdest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Also die Jahreszeit, wo diese kleine dramatische Episode spielt, ist eigentlich Frühjahr. Und Frühjahr und alles blüht auf. Und Jesus erreicht mit seinen Mitarbeitern, mit den Jüngern Jerusalem. Und viele jubeln, viele sind am Jubeln. Denn hier erfüllt sich eine Verheißung aus dem Sacharja, Propheten Sacharja, dass der Friedefürst auf einem Esel in Jerusalem hineinreitet. Und das ist ja nun wirklich Grund für Jubel. Und die Leute reißen Palmzweige ab, schmeißen ihre Klamotten auf den Boden, um diesem König, diesem Jesus, da auf diesem Eselsfüllen auch Respekt entgegenzubringen. Und hier erfüllt sich eine Hoffnung, oder? Und jetzt genau in dem Umfeld, Jesus Christus weint bitterlich über Jerusalem, über das, was er da sieht, auf dem Ölberg stehend. Ja, ich habe das eben schon gesagt, Jesus weint über Jerusalem, das kennen wir so als Überschrift und das tönt ja ziemlich seriös, oder? Aber in Tat und Wahrheit heißt es hier: Er sah die Stadt und wurde von einem lauten Schluchzen überfallen. Und ich würde jetzt sagen, mit meiner Herzenssprache: Er heult Rotz und Wasser, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Immanuel, die von Gott ausgereckte Hand, die sich Menschen entgegenstreckt, dass auch sie sich anschließen bei ihm, bei Jesus Christus, dem Immanuel, dem Gott mit uns, und so neu Verbindung mit dem lebendigen Gott, Stabilität fürs Leben, neues Leben erleben. Dieser Jesus Christus wird von einem lauten Schluchzen überfallen. Und nochmal, das ist nicht so seriös, 2-3 Tränlids verdrucke. Und dann ist Nastürchle usene und abtupfen und dann ist schon wieder alles erledigt. So schön diskret, oder? Er wird von einem lauten Schluchzen überfallen angesichts von dem, was er sieht. Es gibt vielleicht einige von euch, man kann das hier und dort so in Häusern, Wohnungen sehen, die haben so einen Leporello hängen von Jerusalem, so Ölbergsicht. Und es sieht ja alles ganz imposant aus, blauer Himmel und all die weißen Gebäude. Es sieht alles so stattlich aus. Aber Jesus, nichts von Jubel und Ergriffenheit, sondern er heult Rotz und Wasser, der Sohn Gottes, angesichts dieser verführerischen Szenerie, angesichts von dem, was er da sieht. Und was sieht er? Er sieht nicht dieses auch prächtige Jerusalem und mit dem Tempel und all dies Eindrückliche, wo Gott schon so viel Geschichte geschrieben hat, allerdings auch ganz, ganz schwierige und bedenkliche Geschichte. Es ist immer so ein Auf und Ab in der Geschichte von Israel gewesen. Aber er weint, wird von einem lauten Schluchzen überfallen, weil die Menschen, und er sieht nicht nur die Gebäude und alles und Imposante, sondern er weiß und sieht, das sind Menschen. Und diese Menschen, die sich da scheinbar so gut hineinfügen und auch zu dem prächtigen Jerusalem gehören, sie sind verloren. Das ist der Grund dafür, dass Jesus Christus von einem lauten Schluchzen überfallen wird. Sie sind ohne Frieden. Um das geht's. Und das Krasse ist, und das können wir uns ja nur so ein bisschen vorstellen, aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, sieht das förmlich vor Augen. Der Retter ist präsent. Jesus Christus, der Retter, der Immanuel. Der Retter, der sich hat ans Kreuz nageln lassen, der die Ferne von Gott, die Gott Loslösung, die Gottes Ferne in seinen Tod mit weggenommen hat. Und nicht nur das, der von den Toten auferstanden ist, der dann gen Himmel gefahren ist, sitzend zur Rechten Gottes, für alle Menschen erreichbar, dort uns auch vertritt und auch heute Morgen hier präsent ist. Und dies Jerusalem, der Retter, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias, mitten in all diesen Menschen, für die er gekommen ist, und die große Mehrheit hat ein Brett vor dem Kopf und schnallt nicht und will nicht schnallen, will nicht begreifen, was das für eine Chance ist, dass der Himmel in Jesus Christus im Da und Dort und heute im Hier und Jetzt präsent ist. Eine Handbreit neben den Menschen ist. Menschen, die ihre Hand ausstrecken zu Jesus Christus, werden gerettet. Ihnen wird geholfen. Ihr Leben wird auf ein neues Fundament gestellt. Und deswegen, Jerusalem lehnt den Retter ab und der Retter ist sichtbar und anfassbar und spürbar mitten unter ihnen. Und das regt den Sohn Gottes an, von einem lauten Schluchzen überfallen zu werden. Aber nicht nur das, was er sieht. Sicher auch das ganze religiöse Tamtam und Trara in dem damaligen und wahrscheinlich in dem damaligen Jerusalem und bis auch hier in unserer Stadt, Bülach und Umgebung, in die Schweiz, viel Religiosität. Aber das ist noch längst nicht Begegnung mit dem Sohn Gottes. Obwohl es diese Gemeinde hier hat, Freie Evangelische Gemeinde Bülach, eine Stadt auf dem Berge, sagt Jesus, die nicht übersehen werden kann. Ein Licht, das leuchtet. Und Menschen wollen nicht zugreifen und dem Sohn Gottes mit ihrem ganzen Leben die Hand entgegenstrecken. Das ist krass. Wie es wirklich um Jerusalem steht, das zeigt uns dieser Bibelabschnitt. Wie es wirklich um Jerusalem steht, zeigt uns nicht der äußere Schein, was man so mit Augen sieht. Und wie es wirklich um die Bevölkerung in unserem Land steht und wie es wirklich um die Bevölkerung steht in Bülach und Region Bülach und wie es wirklich um unsere allernächsten Kolleginnen und Kollegen steht und wie es wirklich um unsere Familienangehörigen steht und vielleicht, wie es wirklich um uns persönlich steht, das sagt uns nicht der Augenschein mit diesen Augen, sondern da braucht es eine Ebene tiefer. Da braucht es einen Hindurchblick auf die eigentliche Situation. Und das ist wohl hier dem Schultheiß und Rat der Stadt und Republik Bern hoch anzurechnen und sicher auch in den folgenden Jahrzehnten, dass sie das von Staats wegen sogar immer wieder in Erinnerung gerufen haben. Und das möchte ich heute Morgen gerne auch hier in unserer Mitte in Erinnerung rufen. In diesem Bibelabschnitt, Jesus Christus weint und plärrt und vergießt Tränen über Jerusalem. Das ist Ausdruck von höchster emotionaler Ergriffenheit. So, also wir würden heute vielleicht sagen, Jesus hat so eine Art Sinnkrise, oder? Er kommt und setzt alles ein. Er wird Mensch und von Gott gesandt. Und in Jesus Christus ist Gott Mensch geworden, um seine Geschöpfe zu erreichen und sie aus der Verlorenheit, der Ferne vor Gott herauszuholen. Und Menschen reagieren nicht entsprechend. Das ist dramatisch. Und diese Dramatik finden wir übrigens im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, wo es ja ganz zentral um Jesus Christus geht und wo es um die ersten Christen geht, die ersten Gemeinden und wie der christliche Glaube so Kreise geschlagen hat, die ganze damalige bekannte Welt wirklich geprägt war von dieser Größe Gottes, von Jesus Christus und Menschen sich Jesus Christus zugewandt haben von Göttern und Göttinnen und Religionen, von Sklaverei, von Verlorenheit, von Verderben im Leben, neu vor Anker gegangen sind bei Jesus Christus. Das Neue Testament ist voll von dieser Dramatik. Zum Beispiel, nur ein paar Kostproben, die Engel Gottes, heißt es auch im Lukas-Evangelium, jubeln. Das ist nicht so ein bisschen innere Freude. Jubeln, klatschen in die Hände, sind begeistert und preisen Gott über einen Menschen, der zu Gott zurückfindet. Und das ist übrigens bis heute so. Oder, da ist die Rede von einer Frau, die nach einem verlorenen Groschen sucht und feiert, mit ihren Nachbarinnen, weil sie ihn wiedergefunden hat. So ein kleines Geldstück. Oder ein Hirte, versteht diese Dramatik auch, ein Hirte verlässt in der Dämmerung am Abend, nachdem er alle seine Schafe gezählt hat, seine 99 Schafe, weil er hat eigentlich 100, und geht in die Dunkelheit hinaus und sucht das letzte hundertste Schaf, und findet es und kehrt mit diesem verlorenen Schaf zurück. Das ist Dramatik. Das ist Ergriffenheit. Wissen, worauf es wirklich ankommt. Und hier tiefe Betrübnis bei Jesus über all die Menschen, die in der Verlorenheit bleiben. Und das muss nicht so bleiben. Und darauf weist uns der eidgenössische Dank, Buß und Bettag hin. Das ist nicht ausschließlich ein Aufruf so ans allgemeine Volk, also wenn dieser Aufruf überhaupt gehört wird, auch heute. Es ist auch ein Aufruf zum Innehalten und sich Besinnen für uns, für unser Leben, die wir schon kürzer oder länger mit Jesus Christus unterwegs sind. Und die Frage heute Morgen, und damit möchte ich nicht Druck ausüben, aber das gerne ins Bewusstsein heben und es so in den Mittelpunkt stellen: Wie viel von dieser ergriffenen Dynamik und diesem Wissen und Empfinden auch von diesem Schwarz-Weiß, von dieser krassen Situation? Wir kennen Jesus Christus und um uns herum sind so viele Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und es ist so unverständlich. Warum ist es so?
Wie kann man nur an dieser Rettung, an diesem Angebot für neues Leben, an dieser Tatsache, der Jesus Christus ist der Auferstandene, kraftvoll auch in unserer Mitte. Zwar unsichtbar, aber das ist ja gar kein Problem. Es gibt ganz, ganz viele unsichtbare, kraftvolle Dinge auch im Leben. Und er ist präsent und streckt auch heute seine Hand nach Menschen aus, um sie einzuladen, in der Bindung an ihn, den lebendigen Jesus Christus, ihr Leben zu gestalten. Und das bezeichnet das Neue Testament auch als diese große Tatsache, so wird ein Mensch Christ, Nachfolger, Nachfolgerin von Jesus Christus. Und die Bibel sagt, so ein Mensch ist wirklich gerettet, weil sein ganzes Leben auf ein neues Fundament kommt. Und von dort aus wächst viel Neues, Heilsames in unserem Leben. Da, wo meine Frau und ich ganz ursprünglich herkommen, das ist so Nordwestdeutschland, da Richtung Holland, da wo auch die Inseln sind. Wir sind jetzt schon bald voll für 30 Jahre, die Schweiz, Klammer auf, Klammer zu. Also da hat es eine Insel, die heißt Spiekeroog. Und wir sind vor Jahren dort mal in den Ferien gewesen. Und dort gibt es so eine Episode, die kann man auch lesen, wo ein schweres Unglück sich zugetragen hat, so auf der Nordseite der Insel. Und die Nordseite, das ist ja so dann die Nordsee, da gibt es ja Ebbe und Flut und so Priele, so unsichtbare so Kanäle. Kann sehr gefährlich werden, wenn die Flut wieder aufläuft und man ist da so eingeschlossen von so ganz, ganz tiefen Kanälen. Also dann wird es wirklich sehr, sehr gefährlich. Kurzum, so nördlich von diesen ostfriesischen Inseln, auch dieser Insel Spiekeroog, da hat es hin und wieder bei Flut ganz gefährliche Unterströmungen. Und da hat sich Folgendes zugetragen, so direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, so vom Zefi, so ungefähr 40 Jugendliche waren dort, die dort Ferien gemacht haben, also natürlich unter einfachsten Verhältnissen, gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Und die Leute am Strand, die da auch Ferien gemacht haben, hörten plötzlich laute Schreie. Und es wurde dann sehr, sehr schnell klar, das sind gerade diese Jugendlichen, die weiter draußen in der Nordsee am Schwimmen waren. Also laute Schreie. Und diese Menschen dort am Strand waren zutiefst betroffen. Und wie das dann ja oft so ist bei Betroffenheit, es macht sich so eine Lähmung breit. Aber einer hat einen coolen Kopf bewahrt. Die Geschichte sagt, ein Bergwerksdirektor aus dem Ruhrgebiet, und das muss ein ziemlicher Schrank von Mann gewesen sein, der hat sich dann so längs dem Strand entlang gestellt und mit, ich weiß auch nicht mit was für einem Tarzanruf, gerufen, eine Kette bilden. Hat er da, hat die Leute motiviert, eine Kette bilden. Und so sind da ganz, so geht die Geschichte, sind da ganz viele Menschen gewesen, die haben sich da aufgerappelt am Strand, haben eine Kette in die Nordsee hineingebildet. Und es sind fast alle Jugendlichen gerettet worden von dieser gefährlichen Unterströmung, die sie immer mehr ins Meer hinausgezogen hat. Ums Leben gekommen sind 4 von diesen Jugendlichen und der Bergwerksdirektor, der offensichtlich ganz an der Spitze dieser Menschenkette gewesen ist. Was mich so krass berührt, mir läuft jetzt gerade wieder so ein Schauer auch über den Rücken, so ein Rücken hinunter. Und das sagt doch dieser Bericht. Da heißt es so, die frivolsten Leute ließen sich anregend motivieren, aufzustehen. Also ich sag mal frivol, also die coolsten, oder? Also man war dort am Strand und so Erholung, auf dem Badtuch und so weiter. Und plötzlich war es mit der Ruhe vorbei. Und die sind aufgestanden. Die haben diesem Aufruf dieses Bergwerksdirektors Folge geleistet. Ich finde das wahnsinnig. Also ich bade eigentlich nicht sehr gerne in der Nordsee. So schon lang, lang her, dass wir da mal Ferien gemacht haben. Aber die Nordsee wird kaum wärmer als 18 Grad da bei den Inseln. Und ich finde das einfach lausig kalt. Also das auch mitten im Sommer, oder? Und also ist es einfach ungemütlich. Und die gehen da ins Wasser. Die Geschichte sagt, alt und jung haben sich da einspannen lassen und diese Menschenkette gebildet. Beeindruckend. Total beeindruckend. So, warum erzähle ich diese Geschichte? Auch in unserer Welt, das betont doch dieser Betagsaufruf, in unserer Welt, nah um uns herum, gibt es auch nicht nur eine, sondern zahlreiche tödliche Unterströmungen. Entwicklungen, Tendenzen, Zeitgeister, übersinnliche Mächte, Blendmanöver. Das Neue Testament spricht vom Fürsten dieser Welt, der den Menschen die Sinne verblendet, damit sie nicht durchblicken können. Nicht durchblicken können, dass der Jesus Christus der Lebendige und Realität ist und erreichbar und ansprechbar ist und einladbar ins ganze Leben. Wir sind umgeben von genau solchen Unterströmungen. Und das ist ja das Krasse. Die sind nicht sichtbar. Und das finde ich für mich, vielleicht für uns, auch so eine ganz krasse Verführung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, wenn ja so wie in unserem Land so vieles so richtig gut in Ordnung ist, man hat gut zu essen, ein guter Bauch und gutes Essen trägt ja sowieso immer ein bisschen dazu bei, sagt übrigens auch die Bibel im Alten Testament, dass man gar nicht mehr so weit denkt und man wird bequem. Und wenn man sein Auskommen hat und so die moralischen Geschichten so irgendwie so wenigstens einigermaßen im Lot sind, dann haben wir so das Gefühl, Verlorenheit und diese ganzen Dinge und tödliche Unterströmung, das ist gar nicht so ein Thema. Aber in der dritten Welt, die brauchen vor allem Jesus. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich finde das brutal verführerisch. Und wenn man dann noch irgendwie, wie auch in Muttenz, so die Kirchenglocken auch noch hört, es hat alles so ein bisschen so was Vertrautes, je nachdem, so am Wochenende und so wie das. Aber die Dramatik ist dieselbe wie zur Zeit von Jesus und die Dramatik in unserer Gesellschaft ist die gleiche. Wie auch irgendwie ganz, ganz weit weg in Ländern, wo wir denken, die brauchen vor allem Jesus Christus und die sollten zuerst mal richtig auf die Beine kommen. Also auch um uns herum in unserer Welt gibt es diese Strömungen. Und jetzt möchte ich euch gerne folgenden Vergleich gerne deutlich machen. Dort am Strand von Spiekeroog, da sind die alle, haben sich alle aufgestellt und sind ins lausige, ungemütliche Wasser gegangen, weil es um den Verlust von menschlichem Leben gehen könnte oder um menschliches Leben zu retten. So, und jetzt? Jesus weint über Jerusalem. Jesus Christus weint über unser Land, weint über Bülach, weint über Region Bülach. Da geht es nicht nur um menschliches, körperliches Leben, sondern es geht letztlich und zuvorderst um die Frage, wo sind die Menschen verankert bis in alle Ewigkeit? Und versteht ihr? Mit dem, was ich jetzt sage, ich bin überhaupt nicht der, der jetzt immer so Druck ausübt, sondern ich finde aber, Realitäten müssen wir klar fokussieren, oder? Und an dieser Stelle gibt es gemäß der Heiligen Schrift ausschließlich ein Schwarz oder Weiß. Es gibt den Weg des Fluches, es gibt den Weg des Lebens. Es gibt den Weg der Finsternis, es gibt den Weg des Lichtes. Es gibt gemäß Jesus den schmalen Weg, den breiten Weg und es gibt den schmalen Weg. Es gibt den Weg der Verlorenheit und Verdammnis, sagt sogar die Heilige Schrift, und den Weg der Rettung. Und ich möchte euch das gerne vor Augen stellen. Und es ist gültig, das war gültig vor 2000 Jahren, und es ist heute auch die Realität. Und wenn sich Menschen aufregen ließen in Spiekeroog am Strand, wegen diesen Jugendlichen und eine Kette bildeten, wie viel mehr, liebe Brüder und Schwestern, mit Verbündetem Reich Gottes. Und ich würde zu dem Thema gerne mit jedem von euch kurz eine Tasse Kaffee trinken. Um wie viel mehr sollten wir, ich, und vielleicht du, uns aufregen lassen angesichts der Tatsache, dass die große Mehrzahl von Menschen in unserer Gesellschaft um uns herum untergeht, verloren geht, nicht ausschließlich körperlich, wir werden alle einmal sterben, sondern bis in alle Ewigkeit in der Verlorenheit zu bleiben hat. Und das ist das Drama, warum Jesus Christus herzzerreißend weint. Die Rettung ist präsent, greifbar. Aber Menschen haben ein Brett vom Kopf und gehen daran vorbei. Jesus regt das auf. Aber es führt bei ihm nicht zur Aggression, sondern zu einem herzzerreißenden Weinen. Und wie steht es diesbezüglich mit uns? Das ist die Frage, die ich euch gerne bewusst machen möchte. Gut, Schlussgedanke. Genau. Genau, man schaut immer hoch hier. Genau. Ich möchte gerne dieses Bild von meiner Kette bilden, weil das war ja das Zentrale bei diesem Gleichnis. Und ich finde, das ist so das Zentrale für uns als Gemeinde. Eine Kette bilden. Eine Kette bilden, rief der Bergwerksdirektor. Und Gemeinde, und die Gemeinde FEG Bülach. Das ist nur eine Abkürzung, die Freie Evangelische Gemeinde Bülach, Evangelium, steht für die gute Botschaft, die Botschaft von der Rettung, die Botschaft vom Sieg über alle Verlorenheit in Jesus Christus, ist genau so eine Kette oder sollte so eine Kette sein in unser Umfeld hinein. Was heißt eine Kette sein, eine Kette bilden? Ein Gedanke, es kommt auf jeden und jede hier aus dieser FEG Bülach an. Du bist wichtig. Das sage ich jetzt nicht ausschließlich dir persönlich, sondern ich sage es auch allen anderen, damit auch sie wissen, du bist wichtig. Also eine Gemeinde besteht ja immer aus komischen Kreuzen. Alle. Ausschließlich. Oder? Und manchmal habe ich vielleicht dann das Gefühl, oh ja, der wieder und die wieder, ach ja, und jetzt kommt sicher wieder das und überhaupt. Und wie er oder sie schon da sitzt oder bettet oder Geschmäcker oder ja, Profilneurosen, Pfauenrad schlagen oder sich demütig zeigen. Also ihr kennt ja diese ganzen Geschichten. Das ist ja alles menschlich. Wir sind da alle am uns entwickeln. Aber es kommt wirklich auf jeden und jede an. Bild von der Kette. Wenn einer aus der Menschenkette ausgestiegen wäre, wäre alles hinfällig geworden. Die haben sich festgehalten. Miteinander. Eine stabile Kette, um diese Jugendlichen daraus zu holen. Es kommt auf jeden und jede an. Zweiter Punkt zur Kette. Eine Kette bilden, das steht eigentlich vor Augen, heißt einander die Hand reichen. Man kann ja auch einigermaßen sympathisch, unsympathisch, distanziert oder überhaupt, ja, nur nicht der Stork, man kann ja einfach so dastehen. Aber, oh Schreck, oh Graus, man sollte, musste einander die Hand reichen, um eine Kette zu bilden. Also darüber könnte man jetzt ja noch ziemlich viel nachdenken. Auf jeden Fall heißt das Zähme heben. Es heißt einander begegnen. Es heißt auch, dass man nicht vor allem Berührungsängste haben sollte. Miteinander eine Kette bilden. Keine Fronten. Ich sage wirklich, keine Fronten. In der Kette auf Spiekeroog, da vorne der Bergwerksdirektor, die Jugendlichen holen, das war die Front. Das war das Thema. Dafür war die Menschenkette da. Und ich bin davon überzeugt, das ist die Berufung von Gemeinde, nicht vor allem gutes soziales Netzwerk oder sonntags einen Vortrag anhören, sprich Predigt oder so, sondern ich bin überzeugt, vor allem als oberste Priorität ist Gemeinde der verlängerte Arm von Jesus Christus hier auch in eurer Region. Das ist die prioritäre Berufung. Keine Freundin. Und ich bin überzeugt, das ist ja negativ, keine Freundin. Positiv, der Kontrapunkt ist, zusammenstehen, vor allem auch, um gemeinsam zu beten. Dass wir leuchten und dass von uns die Kraft von Jesus Christus ausgeht. Dass Menschen Jesus Christus erkennen können, der sich durch uns offenbaren möchte. Ich glaube, das ist so das Erkennungsmerkmal, wie steht's um die Qualität dieser Kette. Und noch ein letzter Gedanke zur Kette, vielleicht ein bisschen überraschend. Es wäre nie zu der Rettung der Jugendlichen auf der Insel Spiekeroog gekommen, wenn man jetzt miteinander in der Kette gestritten hätte, warum jetzt eigentlich dieser dämliche Bergwerksdirektor da vorne steht. Und der hat noch seinen Tarzanschrei losgelassen, oder? Und also was ich sagen möchte ist, ich brech's gerade runter und sage so eins zu eins, glaube ich, deutlich verstehbar so, bringt auch eurer Gemeindeleitung Vertrauen entgegen. Ich nehme mal an, eure Gemeindeleitung oder Ältestenrat oder wie immer ihr hier auch sagt, sie geben sehr viel. Ich sage nicht einmal ihr Allerbestes, also ja, nicht übertreiben, aber sie geben sehr, sehr viel, um auf Jesus zu hören, auf die Heilige Schrift Acht zu geben. Auch ja auf euch Acht zu geben, euch mit einzubeziehen, um wirklich die Gemeinde zu führen. Und ich bin sehr für, man sagt in Partizipation, also mitdenken, auch mitentscheiden, bin ich sehr dafür. Aber es braucht auch eine gute Führung in der Gemeinde, eine gute Gemeindeleitung. Und ich lade euch ein, auch neu sich hinter die Gemeindeleitung wirklich zu scharen. Denn sie sind auch berufen von Jesus Christus. Ich finde sehr wichtig das Individuelle, aber schlussendlich kann nicht jeder alleine Gemeinde sein. Und eine Gemeinde von Total-Individualisten. Also die Kette in Spiekeroog da, die wäre nie zustande gekommen, wenn alle erstmal gestritten hätten, wer darf nun eigentlich wirklich an welcher Stelle auch stehen und wer sollte vorne sein und ich möchte auch mal und wechseln und so weiter. Also auch das Ausdruck einer stabilen, guten, kraftvollen Kette. Jo, genau. Bin ich so ein Freund von salbungsvollen Schlüssen? Das war der Schluss. Ich sage auch keine Amen, das wisst ihr. Was immer jetzt diese Predigt für dich bedeutet, was du damit machst, das ist dein Amen, dein So ist es, das sehe ich auch so, das nehme ich mit. Das setzt sich um. Dieses Amen ist viel, viel wichtiger, als was ich zu meinen eigenen Worten Amen sage. Gut, wir singen jetzt ein Lied, gemäß Fahrplan, Max. Jesus, Erlöser der Welt, heißt das. Ich bin nicht so gut mit auswendig Liedertexten, aber Erlöser, das ist auch der Retter. Und ich denke, dieses Lied passt sehr, sehr gut heute Morgen.